Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Religionspädagogik der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg. Ein langer Titel für unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche, Nathalie Dickscheid. Sie sind ja unsere Fachfrau in der vierten Fastenwoche und Sie haben die bewusste Entscheidung getroffen, nicht zu fasten. Was steckt dahinter?
Also ich begehe die Fastenzeit aber eben nicht auf konventionelle Weise mit Verzicht auf etwas. Das liegt einfach daran, dass ich zurzeit ein sehr volles und vereinnahmendes Leben habe, auch wenn sehr viele Aspekte davon sehr schön sind. Aber da verzichte ich notgedrungen schon auf sehr vieles, was für mich das Leben lebenswert machen würde, wie beispielsweise Freunde treffen, Bewusstsein mit dem Partner verbringen, in den Tag reinleben und so weiter. Und wenn ich dann noch zusätzlich auf was verzichten würde, wie auf Kaffee oder Süßes oder so, dann würde ich, glaube ich, für meine Mitmenschen noch ungenießbarer werden und damit ist keinem geholfen. Weil ich aber gerade tatsächlich auf Freizeit sehr verzichte, ist die Fastenzeit für mich ein stimmiger Anlass, dass ich meine Prioritäten überdenke. Und das heißt, die Sonntage tatsächlich für Zeit mit Freunden, den Partner, für Ruhe, für mich und so weiter zu nutzen, damit ich wieder in Kontakt kommen kann mit dem, was für mich wirklich zählt. Mhm. Und eigentlich ist das genau der Sinn von der Fastenzeit als Zeit der Umkehr für mich.
Mhm. Auch wenn es nur so eine unbewusste Fastenzeit ist und keine ganz gezielte.
Sie verzichtet auf das Verzichten, aber bewusst ist sie deshalb trotzdem.
Ah ja, okay. Passend zur Fastenzeit dann der heutige Text von Johannes. Man will Jesus schon festnehmen, aber noch wagt es keiner, ihn anzufassen. Unser Text von heute.
Domradio, das Wort.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner wagte, ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.
Das Gespräch der Leute dreht sich um das Erkennen des Messias. Was, Frau Dickscheid, hat es damit auf sich? Warum macht es auch so schwierig?
Da muss man wissen, dass es zur Zeit Jesu verschiedene religiöse Gruppierungen gab, die jeweils unterschiedliche Messias-Vorstellungen hatten. Aber eine geläufige Vorstellung war eben, dass der Messias aus dem Verborgenen kommen wird. So heißt es auch im heutigen Text. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Jetzt ist aber Jesus jemand, der vor allem in seiner Herkunftsregion Galiläa durchaus bekannt ist. Man kennt seine Herkunft, man kennt seine Familie. Es tauchen hier ja auch die Geschwister Jesu auf als Hinweis auf seine irdische familiäre Verwurzelung. Und all das widerspricht eben dem gängigen Messiasbild. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, warum es eben einigen jüdischen Gruppen schwerfiel, Jesus dann als den Messias anzuerkennen.
Und dass Propheten in ihrer Heimat wenig Anerkennung finden, das wissen wir ja auch heute noch. Warum wählt dann Gott diesen schwierigen Weg, sich dem Volk Israel zu offenbaren?
Angenommen, Jesus hätte sich anders gezeigt, hätte ausschließlich außerhalb seines bekannten Umfeldes gewirkt, dort, wo niemand ihn als Mensch gekannt hätte, als Sohn von Maria und Josef und so weiter, dann wäre er vielleicht anders aufgenommen worden, sicher, genau. Dann wäre er vielleicht eher als eine Lichtgestalt aufgetaucht, als der Messias aus dem Nichts, der eine neue Realität schafft. Aber das ist eben nicht die Sinnspitze der Menschwerdung oder der Erlösung nach Johannes. Da ist es nämlich absolut zentral, dass Jesus gerade in seinem Menschsein als Messias erkannt wird. Und zwar in all seinen menschlichen Zügen, in seinem Weinen, in seinem Schwitzen, in seinem Scheitern, seinem Lachen und so weiter. All das, was uns zum Menschen macht, all diese menschlichen Züge, die sind in uns erlöst und werden vollendet, weil Gott sich entschlossen hat, Mensch zu werden. Auch wenn das bedeutet, dass es für die Menschen aus dem Umfeld Jesu dann halt umso schwerer war, ihn als Sohn Gottes zu sehen, weil sie ihm eben so nah waren, weil sie mit ihm groß geworden sind, seine Menschengeschichte aus nächster Nähe miterlebt haben. Das ist dann eben das Risiko dieser Art der Offenbarung. Aber gleichzeitig ist es halt auch das Umwerfende, dass Gott den Menschen so sehr schätzt, dass er seine Perspektive einnehmen will, damit er auf Augenhöhe mit ihm, mit uns letztlich in Beziehung treten kann.
Er hat unsere Perspektive gewählt. Deswegen ist es so, wie sie es erklärt hat, Nathalie Dickscheid. Gedanken zum heutigen Johannesevangelium waren das. Vielen Dank.
Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.